So, Jeremia. Ich werde versuchen, das so abschnittsweise ein bisschen durchzumachen und dann sollt auch ihr immer Gelegenheit haben, auch euren Senf dazu zu geben, das, was Gott euch zeigt oder schon gezeigt hat in diesem Abschnitt. Jeremia ist ja zeitlich einzuordnen, so gegen Ende des Südreiches Juda. Ihr findet den historischen Hintergrund in 2. Könige 22 bis 25 und in 2. Chronik 33 bis 36 in den Geschichtsbüchern. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, vielleicht wäre das eine gute Hausaufgabe, das für nächstes Mal zu tun. Da sehen wir so diesen historischen Hintergrund. Also im Prinzip hat der Dienst von Jeremia so ungefähr 40 Jahre, 41 Jahre lang gedauert. Die letzten 40 Jahre des Südreiches Juda. Wir könnten sagen, Jeremia war so der Sterbebegleiter von Gottes Volk und hatte keine einfache Botschaft. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass viel von Prophetie didaktische Prophetie ist, das heißt, der Prophet kramt einfach aus dem Wort Gottes hervor und sagt das, was Gott angekündigt hat, das Gericht, wenn er nicht zu ihm umkehrt, das passiert jetzt. Und das war im Prinzip die Botschaft von Jeremia. War ein sehr schwieriger Dienst. Niemand ist wirklich umgekehrt. Vielleicht sein Diener Baruch war so der Einzige, der mit ihm gestanden ist. Aber er war in dem Sinne ein recht einsamer Mann. Und Jeremia hatte das Herz Gottes für sein Volk. Da sehen wir wirklich so dieses gebrochene Herz eines Vaters oder eines betrogenen Ehemannes. All diese Bilder werden wir sehen. Ein Vater, der züchtigen muss, der richten muss, aber der das nicht mit Freude macht. Kein Sadist ist unser Gott, sondern der das mit einem weinenden Herzen, mit einem gebrochenen Herzen macht. Und ich denke, wir Eltern können das nachvollziehen. Es macht nie Spaß, unsere Kinder zu züchtigen. Manchmal sagen wir, mir tut es mehr weh als dir. Können die Kinder oft nicht so richtig glauben, aber wir sehen das im Herzen und im Leben von Jeremia. Jeremia hat nicht nur das Wort Gottes gebracht, sein eigenes Leben war eigentlich eine Prophetie. Menschen konnten sein gebrochenes Herz oder Gottes gebrochenes Herz in Jeremia selbst sehen. Er wird auch der weinende Prophet genannt. Er hat ja auch die Klagelieder geschrieben, als er da irgendwo in Jerusalem saß. Tradition sagt, in einer Höhle. Vielleicht war es sogar da, wo, ich weiß nicht, ob ihr schon mal da, dort wart, in Jerusalem, wo dieser Golgatha Platz war, ist ein Busbahnhof heute, aber da ist so dieser Felsen mit, ja, oben so einer Höhle, so Aushöhlungen in dem Felsen, sieht so ein bisschen aus wie ein Totenkopf. Manche meinen, dass da vielleicht Golgatha war, also diese Hinrichtungsstätte, das war so der Eingang von Osten, glaube ich, nach Jerusalem. Und Tradition sagt, dass er wohl da saß in diesen Höhlen und beobachtet hat, wie die Babylonier Gottes Volk gefangen wegführen und die Stadt verbrennen und zerstören. Und er hat geweint darüber. Und das war das weinende, das trauernde Herz Gottes.
Einmal war er so verzagt, dass er sogar seine Geburt irgendwo nicht mehr wollte. Also dass ihn an dem Tag, verflucht sogar den Tag, an dem er geboren ist, so geht ihm das. Also er ist so verzagt dann in dem, ich glaube, 20. Kapitel, wo er total am Ende ist. Aber Gott ihn wieder dann aufrichtet oder das Wort in ihn hineingibt und sagt, jetzt, er kann nicht anders, er brennt
Es
innerlich.
brennt in ihm.
Ja, das war dann die Stelle, wo Gott ihn wieder, aber er fühlt so Gott nach, so sein Gottesherz fühlt er so stark in dem Moment, so verzagt.
Ja, hatte kein einfaches Leben auch. Na, Gott hat ihn zur Ehelosigkeit berufen in dem Ganzen. Also auch da diese Einsamkeit. Und Wir werden heute auch sehen, der Jeremia war von seiner Persönlichkeit wohl eher so ein sensibler Mann, weicher Mann, könnte man vielleicht sagen. Einer, der auch nicht so mit so viel Freimut erstmal diesen Dienst angetreten hat. Und ich finde das interessant, dass Gott so diesen zurechtweisenden Dienst, den er eigentlich hatte, vielleicht sogar verdammenden Dienst, ne? Dass er sich dafür einen Mann gesucht hat mit einem weichen Herzen, mit einem weinenden Herzen. Und das war für mich so ein bisschen, wo ich so drüber nachgedacht habe, heute in der Vorbereitung, so fast die Lebensbotschaft auch von Jeremia. Ne? Wir haben vielleicht alle dann und wann so eine Aufgabe in unserem Leben, wo wir andere zurechtweisen müssen. Also wenn wir in Leiterschaft sind sowieso, aber auch Lehrer, denke ich.
Kommt uns vor, gell? Ja.
Und ich denke, da ist es auch ganz wichtig, dass wir das Herz Gottes haben dabei. Ich meine, es ist einfach, wir haben am Sonntag darüber gesprochen, wie gut wir die Sünde, die eigene Sünde auch im Leben von anderen sehen können. Und es ist sehr leicht, mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, hey, du da und du da und du da und raus oder so. Und manchmal ruft Gott uns zu konfrontieren, aber es auch mit dem richtigen Herzen zu tun. Nicht mit einem zornigen Herzen, auch mit unseren Kindern. Nicht mit einem verdammenden, sondern mit Liebe und mit einem gebrochenen Herzen. Und wow, Bruder, Schwester, ich bin echt besorgt um dich. Und dass es nicht nur Worte sind, sondern dass es echt ist. Wie Jesus gesagt hat, reiß doch zuerst diesen Balken aus eurem eigenen Auge. Und dann, wenn ihr klar sehen könnt, dann könnt ihr auch andere zurechtweisen und anderen helfen. Und für mich ist der Jeremia da so ein Beispiel dafür, auch wie Gott es tut durch den weinenden Propheten. Schauen wir uns vielleicht mal hier auf diesen Zettel den Überblick an. Im Kapitel 1 haben wir den Einstieg, die Berufung Jeremias. Und dann haben wir in den nächsten 44 Kapiteln Prophetien über Juda vor allem. Und Jeremia ist jetzt nicht chronologisch angeordnet. Also hier haben wir auch Kapitel 2 bis 20, allgemeine, undatierte Prophetien. Und dann die nächsten fast 20 Kapiteln haben wir spezifische, datierte Prophetien bis Kapitel 39. Und dann 40 bis 45 Prophetien, dann den Überrest der Juden. Also Jeremia hat ja nicht nur zu den Juden in Jerusalem gesprochen, sondern hat auch geschrieben an die Juden, die schon in Babylon waren, die schon in der Verbannung waren. Und dann hat sein Dienst ja auch ein bisschen länger gedauert noch als die Zerstörung Jerusalems. Wenn ihr euch an den geschichtlichen Hintergrund erinnert, er wurde ja dann mitgenommen praktisch, mehr oder weniger freiwillig. Manche Juden haben den Statthalter umgebracht, den die Babylonier eingesetzt haben. Und dann haben sie beschlossen, wir fliehen nach Ägypten. Und da hat Jeremia auch prophezeit und gesagt, nee, zieht nicht nach Ägypten, das Unheil wird euch auch da einholen. Aber sie haben nicht gehört und haben ihn mitgenommen. Und die Tradition sagt zumindest, dass er ermordet wurde dort in Ägypten.
Aber ob das jetzt bestätigt ist, weiß man nicht.
In Ägypten ja, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, wie genau.
Dann am Ende.
Auf jeden Fall hatte er keine populäre Botschaft.
Stephanus wurde auch gesteinigt.
Die gern angenommen wurde. Sondern Kapitel 46 bis 51 Prophetien über heidnische Nationen. Also er hatte echt einen Dienst, nicht nur an das Volk. Israel, Juda eigentlich im Konkreten. Wird dann oft auch Israel genannt, wer das sehen im Buch, weil es das Einzige war, was noch übrig war. Und dann am Ende, Kapitel 52, haben wir so einen historischen Anhang. Ich habe euch auch zu der Geschichte ein bisschen was hier dazu geschrieben, aber lesen wir vielleicht erstmal hier die ersten zwei Verse. Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias von den Priestern in Anatot im Land Benjamin. Also er war aus einer Priesterfamilie eigentlich, hätte ein Priester werden sollen oder war vielleicht ein Priester. Ich nehme an, weil er selber sagt, ich bin noch so jung, vielleicht hat er seinen Dienst noch nicht angetreten und Gott hat ihn rausgerufen aus seiner Bestimmung sozusagen oder was er vorhatte, seine Pläne. Sein Vater war Priester, sein Großvater, ihr wisst ja, das wurde vererbt, das war sozusagen sein Plan, aber Gott hatte andere Pläne mit ihm und Pläne, die ihn herausgefordert haben, denke ich, wie wir später noch sehen werden. Aber so der Job eines Priesters war ja ziemlich vorhersehbar. Das war alles genau strukturiert, genau reglementiert, wann sie welche Opfer darbringen müssen, die bestimmten Rituale, wenn jetzt hier ein Aussätziger zu reinigen wäre oder ein Haus zu inspizieren. Ja, diese Priesterdienste waren genau festgelegt, also sehr vorhersehbarer Job. Das hat wohl auch der Persönlichkeit von Jeremia mehr entsprochen. Aber Gott ruft ihn da hinaus. Die waren noch gut versorgt, die Priester, war alles gut geregelt. Prophet war schon ein anderer Job, war eine andere Berufung. Da war gar nichts geregelt. Der Prophet musste morgens aufstehen und hören, Herr, was hast du heute für mich? Und seine Versorgung war auch nicht geregelt und Priesterdienst war ein angesehener Dienst. Die Propheten wurden meistens zumindest nicht so angehört und waren nicht so populär. Manchmal macht Gott das in unserem Leben, dass er uns zu Dingen beruft, die uns nicht so liegen oder die wir uns vielleicht auch nicht so ausgesucht hätten. Deswegen finde ich es immer wieder interessant, wie beim Treffen gestern, ne, wenn dann Leute sagen, ach, ich weiß nicht, Kindergottesdienst, das, ich kann das eigentlich nicht so wirklich. Ne? Okay, das heißt nicht, dass Gott nicht berufen kann. Ne? Oft beruft Gott uns zu Berufungen oder Diensten auch, wo wir uns erstmal nicht so wohl fühlen und sagen, ich kann das nicht, ich bin zu jung, wird der Jeremia sagen, ich bin nicht fähig dazu. War das, dann sind wir von seiner Gnade abhängig.
Der Hilkia, sein Vater, war das der Großvater dann, der Abiathar, den David verbannt hat? Oder kann man das so die Linie sehen? Nach, war doch dann die Verbannung von dem Abiathar oder von David nach Anatot. Und anscheinend war der Hilkia dessen Sohn und dann wieder Jeremia, also von der Linie habe ich mal gelesen, dass er da so, dass das zusammenhängt.
Ja, sehr gut. Also offensichtlich war er ein Nachkomme von Abiathar. Es gab ja zwei Priester, der Abiathar und der andere. Wie ist der andere? Zoak? Zadok?
Zadok.
Zadok, ja. Zadok, ja. Das war der andere. Genau. Der Zadok war der Monarchie wohlgesinnt war, ne?
Ja, ja.
Und der Abiathar war der rebellische Priester sozusagen. Deswegen wurde der verbannt und Jeremia ist ein Nachkomme von diesem Abiathar. Aber sie haben hier in Anatot gewohnt, das ist so ein paar Kilometer außerhalb von Jerusalem, also ganz praktisch für eine Priesterfamilie, die ja am Tempel dann Dienst getan haben. Hatte praktisch Jerusalem immer im Blick. Und zudem das Wort des Herrn geschah in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im 13. Jahr seiner Regierung. Und es geschah auch in den Tagen Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zum Ende des 11. Jahres Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zur Wegführung Jerusalems im 5. Monat. Und vielleicht ist euch aufgefallen, er hat zwei Könige hier ausgelassen, den Joahas und den Joachim, die haben nämlich beide sehr kurz regiert, wohl
ein paar Monate.
Deswegen seht ihr auch hier in der Liste. Also begonnen hat Josia, war ein guter König. Nachdem sein Vater böse war und sein Großvater Manasse vor allem sehr böse war. Das war wahrscheinlich der böseste König von ganz Israel, der auch sehr lange regiert hat. Und das war im Prinzip der Tod des Südreiches. Davon hat sich Israel, also Juda in dem Fall, nie wirklich erholt. Und selbst diese Reformen unter Josia haben nicht lange gewährt. Die konnten das Ruder nicht dauerhaft herumreißen. Wir haben gelesen, er begann seinen Dienst im 13. Jahr der Regierung von Josia, also ungefähr ein Jahr, nachdem Josia seine Reformen begonnen hatte. Und dann noch ein paar Jahre später, im 18. Jahr von Josia, wurde dann das Buch des Gesetzes gefunden, als sie da den Tempel renoviert haben und aufgeräumt haben. Und da hatten sie dann nochmal sozusagen das Wort Gottes auch wieder entdeckt. Aber leider hat der Josias dann im Kampf gegen die Ägypter nicht viel Glück. Er ist 608 im Kampf gegen die Ägypter gestorben bei Megiddo. Israel lag ja immer zwischen den Großmächten. Also die Assyrer, zeitlich ist das der Übergang von den Assyrern als Weltmacht zu den Babyloniern. Und wenn ich mich recht erinnere, hatten die Ägypter damals mit den Assyrern Stress. Und Ägypten lag immer so auf der Route dazwischen. Also wenn die Ägypter, die sind nach Norden gezogen, um gegen Assur zu kämpfen. Und ja, der König Josia hat es nicht durchziehen lassen, sondern hat sich ihnen entgegengestellt und ist dann gefallen bei Megiddo. Und dann sein Sohn und die Nachfolger waren wieder alle böse Könige und es war dann wieder alles für die Katz sozusagen.
Schon noch der Zephania als auch einer von den kleinen Propheten in der Zeit von Josia.
Genau.
Genau, der hat da auch seinen Dienst gehabt, ja. Zephania.
Zephania und Habakuk auch, ein bisschen später in Jerusalem. Und auch Zeitgenossen, wenn ihr unten schaut, Daniel und Hesekiel, die waren dann schon in Babylon. Und dann hat der Nahum in Ninive gedient und der Obadja in Edom, also den heidnischen Nationen, so während dieser 40-jährigen Dienstzeit von Jeremia ungefähr. Ihr seht hier unter der Geschichte auch, ich denke, das ist auch ganz interessant, dass wir es im Hinterkopf behalten, dass es ja drei Verschleppungen sozusagen gab. Also die Babylonier haben Assur besiegt. Das war ungefähr so um die Zeit 612, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann 605, 606 seht ihr hier die erste Invasion der Babylonier in Juda. Das war auch die Zeit, da habt Babylon dann auch Ägypten besiegt bei der Schlacht von Carchemish. Eine ganz bekannte, kann man ins britische Museum gehen. Da gibt es eine Tafel, wo das beschrieben wird. Finde ich ganz spannend. Und da wurden dann Daniel und seine Freunde auch gefangen weggeführt von Jerusalem. Es war immer das Problem, die haben Jerusalem fronpflichtig gemacht, also steuerpflichtig gemacht, die waren abhängig von den Babyloniern und dann hat irgendein König rebelliert, hat gesagt, wir wollen nicht mehr und dann sind die gekommen und das erste Mal unter Joachim, na, da haben sie die Obersten, ein paar Oberste und Vornehme weggeführt, eben auch den Daniel und seine Freunde und dann war Joachim, wurde eingesetzt, der hat 3 Monate regiert und da gab es dann, hat dann auch wieder versucht, sich mit den Ägyptern hier zu rebellieren und da wurden wieder mehrere weggeführt. Der Hesekiel, der Prophet Hesekiel war unter den weggeführt und dann schließlich 586 hat dann Zedekia, der letzte König von Juda, auch wieder rebelliert gegen die Babylonier und dann hat der König Nebukadnezar gesagt, jetzt ist fertig. Jetzt ist gut, Und sie haben im Prinzip die Stadt platt gemacht, belagert, niedergebrannt und bis offenbar vom einfachen Volk alle gefangen geführt, viele hingerichtet. Ihr könnt ja die Geschichte nachlesen.
Der Joachim hat ja später die Begnadigung bekommen. Der hat ja dann mit dem babylonischen König da also an Recht gehabt. So ja, ist er da mit versorgt worden dann.
Genau, der war dann so eine lebendige Trophäe von dem König, der seine unterworfenen Könige dann bei sich zu Tisch sitzen ließ.
Genau.
Ja. Genau, soweit zur Geschichte. Lesen wir im Vers 5 weiter oder im Vers 4. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Sehen wir die Berufung. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten über Nationen habe ich dich eingesetzt.
Wow. Wie geschieht das Wort zu ihm? Also ich meine, muss man sich ja mal vorstellen jetzt. Wie hat er das so empfangen, ja? Wie er sich so in ihn hineinversetzt.
Ja, wird uns nicht gesagt, ne? Wir werden später noch sehen, dass er wohl öfter so Bilder gesehen hat, wo der Herr gesagt hat, Jeremia, was siehst du? Okay, einen Mandelbaum zum Beispiel. Und dann hat Gott ihm die Auslegung gegeben. Aber in dem Fall wissen wir es nicht genau, ob er hörbar zu ihm gesprochen hat oder durch einen anderen Propheten.
Der Geist Gottes so deutlich gesprochen hat, also das so wahrnimmt oder tief in seinem Herzen das empfängt als Gottes Wort.
Auf jeden Fall hat er eine Berufung verspürt und auch eine Bestätigung. Und ich meine, für den Dienst von Jeremia braucht man eine Bestätigung. Ich meine, er selber wollte ja das Handtuch hinwerfen und hat gesagt, ich will nicht mehr. Und dann, wie du gesagt hast, Bernd, sagt er, wenn ich schweige, dann ist es in meinem Gebeinen wie Feuer. Aber wie elend bin ich, dass ich Gottes Wort verkündigen muss. Ne? Vor allem dieses Gerichtswort, das niemand annehmen wollte und niemand hören wollte. Aber da ist es eine Bestätigung auch zu wissen, dass Gott sagt, ich habe dich von Mutterleib gebildet. Er erinnert mich am Psalm 139. Ne? Da hatten wir das ja auch. Wo David was Ähnliches betet und ihm bewusst wird, dass Gott schon ganz, ganz früh in seinem Leben mit am Wirken war. Jeremia 39.
Dein schönstes Werk hast du in mir vollbracht. Das ist ja.
Genau. Ja. Ich lese euch mal vor hier, Psalm 139, Vers 13. Du bildetest meine Nieren, das war das Herz, würden wir heute sagen. Du hast mein Innerstes, meine Seele, mein Herz, mein Innerstes gebildet. Du wobst mich in meiner Mutterleib. Also wir sind handgemacht sozusagen von Gott. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen gewoben in der Tiefe der Erde. Meine Urform sahen deine Augen, und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Man sagte aber, wie schwer sind für mich deine Gedanken, wie gewaltig sind ihre Summen. Aber da sehen wir auch, dass wir handgemacht sind von Gott. Wie du aussiehst, auch deine Persönlichkeit kommt ja schon ganz früh raus. Bei unseren Zwillingen, na, ganz interessant, die sind genetisch ziemlich identisch zumindest. Sie sind ja ein Eiger, aber selben 9 Monate im selben Mutterleib, selben Hormone mitgekriegt, selbe Essen, was immer, die ist alles selbe gehört. Und trotzdem haben wir schon ganz früh gesehen, dass die zwei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Und das ist spannend. Und das hat Gott in uns reingelegt. Also beschwer dich nicht. Das ist ja oft so ein Fehler, den wir haben, dass wir andere ansehen Und im Normalfall ist ja das Gras immer grüner auf der anderen Seite des Zauns. Und sagen, oh, wenn ich nur die Gabe hätte, wenn ich nur so singen könnte wie der Markus oder wenn ich nur das könnte und wenn ich nur das könnte und das so organisiert wäre wie, weiß ich nicht, der Bernd vielleicht. Ich weiß nicht, ob du organisiert bist.
Ja, vielleicht manchmal zu stark.
Ja, aber das sind auch Persönlichkeitsdinge, das ist ja witzig, das haben wir bei unserem Buben gesehen, da war sie noch ganz klein. Der David war schon immer so der Extrovertierte und hat schon früh geredet und viel geredet. Und auch wenn der Blöcke gebaut hat, war das ein Chaos einfach. Der hat dann zack, zack, zack übereinander und hat seinen Spaß gehabt dabei. Und der Jonathan ist eher so der stillere, ein bisschen schüchterne, der erstmal beobachtet, sich Gedanken macht. Aber dann, wenn er was baut, schon als weiß nicht, Zweijährige, weiß nicht, wann die anfangen zu bauen, vielleicht sogar schon früher, das war ausgerichtet, ne? Die Steine müssen genau übereinander liegen und weiß schon, der eine wird vielleicht Politiker oder Prediger, der andere wird Ingenieur oder sowas. Aber das sind schon Dinge, die Gott in uns reingelegt hat und das ist ja auch gut und das können wir erkennen und hoffentlich dankbar sein dafür.
Sonntag waren
Sie statt, dass wir jammern über das, was wir nicht haben.
Waren Sie ganz angetan, also da hat einer hat einen Papagei gehabt, der andere einen Koala. Also da hat er gesagt, was ist denn das? Ein Koala? Da war er ganz fasziniert. Ich weiß aber nicht, wer es jetzt war, wer von beiden.
Der Koala-Bär, das ist der David.
Ja, genau.
Das ist der Wibo, heißt der Bär.
Ja, ja.
Keine Ahnung, woher sie das haben.
Ja, ja.
Und der Vogel, der ist der Becky, der gehört dem Jonathan. Das sind gerade so ihre Lieblingstiere.
Ich habe mal eine Frage, als ich das gelesen habe, wo dann da halt steht, ehe ich dich im Mutterleib gebildet habe. Das hört sich ja so an, weißt schon, was er so, als Gott uns schon kannte, bevor wir gezeugt wurden eigentlich.
Ja. Also deswegen, das ist ein interessanter Punkt auch. Ne? Wann beginnt ja das Leben?
Am Sonntag eigentlich gehabt eigentlich,
ja.
Gell?
Ja, wann beginnt das Leben? Wir könnten ja fast sagen, biblisch gesprochen hier, es beginnt schon vor.
Genau, ja, ja.
Gell. Unserer Zeugung.
Epheser 1 sagt es glaube ich auch aus.
Ja, ja.
Wie in der Welt grundgelegt war. Sind wir schon gesehen von
auserwählt in Christus, erwählt, ja,
in Christus,
zu guten Werken,
dass wir heilig und untadelig vor ihm seiner Liebe sein sollten.
Das würde ja eigentlich, also ich sage mal, wenn jetzt so die katholische Kirche sagt, keine Verhütung, das hätte schon eine, sage ich mal, wäre nicht unbiblisch, also hätte schon eine Grundlage eigentlich, wenn man das jetzt so nehmen würde, oder? Es ist so ein bisschen, gell, ja, es ist also... Ja,
wie gesagt, es ist ein Traubereich.
Ja, ja, ich wollte jetzt auch nicht hinstehen und sagen, du darfst jetzt nichts machen.
Also ich würde jetzt keine aufstellen wollen, einfach weil Gottes Wort nichts dazu sagt. Aber ich habe es am Sonntag gesagt, ich denke prinzipiell, wenn jemand oder ein Ehepaar sagt, wir wollen gar keine Kinder haben, das finde ich, ist eine, ja, ein bisschen bedenkliche Einstellung. Weil ich denke, das ist ja doch Gottes Berufung letztendlich auch ist und auch ein Zweck von der Ehe. Aber auf der anderen Seite, wenn Gott möchte, dass du ein Kind hast, kannst du verhüten, was du willst, dann kriegst du trotzdem eins. Also Gott ist auch fähig, über diese Dinge da hinwegzugehen. Aber ich würde da nicht gern Regeln aufstellen wie die katholische Kirche und sagen, genau, du darfst das nicht. Und das, da ist mir zu wenig offenbart.
Da kommt so auch ein bisschen die Prädestationslehre raus, kann das sein?
Ja gut, weniger hier vielleicht als noch im Epheser 1, dass wir erwählt sind vor Grundlegung der Welt. Ich meine, das ist eine Tatsache, das glauben wir alle, dass wir erwählt sind. Die Frage ist, also ein Calvinist würde sagen, du bist gerettet, weil du erwählt bist und du hattest im Prinzip gar nichts damit zu tun, du bist erwählt, gerettet zu sein, du bist erwählt, verdammt zu sein, das ist alles allein Gottes Werk.
Ja, aber dann ist ja auch wieder Gott lässt ja immer die freie Entscheidung. Ich meine, das ist ja dann auch wieder, oder der Vers, es sind viele berufen, wenige sind auserwählt. Alle sind berufen, aber wenige lassen sich auserwählen, kann man ja auch. Es ist ja immer wieder die Entscheidung von jedem Einzelnen. Weil wenn alle berufen sind, dann sind ja auch alle auserwählt. Oder ja, Gott könnte es ja machen, dass alle gerettet sind. Aber er lässt uns ja die Entscheidung
genau.
Im Grund.
Und im Prinzip finden wir zwei Sets von Versen. Es gibt Verse, die das sehr stark betonen, Gottes Souveränität. Wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt. Ja, also bevor wir noch irgendwas entscheiden konnten, sind wir auserwählt. Das stimmt. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Verse, wie so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass wer immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also diesen Aufruf auch zu kommen und zu glauben und die Einladung, Gott möchte, dass niemand verloren geht, sondern alle gerettet werden. Also die Einladung, die für alle gilt.
Da versöhnte die Welt mit sich selber und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Aber dann wiederum ist es die persönliche Entscheidung. Dann werden ja alle gerettet, im Grund versöhnt. Aber dann ist wieder die einzelne Entscheidung gefragt. Also nehme ich es an, für mich persönlich.
Und das ist so ein Ding, was wir wahrscheinlich, so wie die Dreieinigkeit auch, was wir nie völlig... Ich möchte gern beide Seiten stehen lassen. Es ist beides wahr. Und selbst wenn ich es nicht immer ganz verstehen kann, wie genau das funktionieren kann, es ist beides wahr, weil Gott es sagt. Und das Problem ist, wenn ich jetzt nur ein Set, was die Calvinisten zum Beispiel sagen, diese Vorherbestimmung, diese Souveränität überbetonen, ja, dann kommt man halt wirklich auch an den Punkt, dass man sagen muss, dann hat Gott aber die Menschen auch vorherbestimmt zu sündigen und vorherbestimmt verloren zu gehen, und zu seiner Ehre. Wir wissen zwar dann auch nicht genau, warum er das getan hat,
aber... Ich denke schon, dass es vielleicht beides gibt.
Also es ist beides.
Aber ich weiß es zum Beispiel, dass es wirklich Menschen gibt, die wirklich glauben, dass es einen Gott gibt, obwohl sie davon noch nie was gehört haben.
Ja.
Also ein Freund von mir selbst, der hat es als Kind erfahren. Ich muss sagen, ich habe das auch erfahren als Kind, obwohl ich eigentlich gar nicht gläubig erzogen worden bin oder aus einem nicht-christlichen Elternhaus kam. Also wir haben uns mal so unterhalten und das, wir hätten uns nicht gewundert, wenn jetzt Gott gekommen wäre. Es wäre nichts Dramatisches gewesen, ja? Es wäre total normal gewesen. Und er hat gesagt, ja, das, bei ihm war genau dasselbe. Ja? Also er kam auch aus einem nicht-christlichen Elternhaus, hat es aber auch immer so empfunden irgendwie. Ja?
Also, Gott hat dich gefunden.
Ich denke, ja, Gott hat es irgendwie reingelegt. Ja? Und ich denke, die Menschen wissen das auch, dass es Gott gibt. Bloß manche wollen das vielleicht auch nicht.
Wissen, es ist auch immer Gottes Wirken. Ja. Also es glauben ja beide, die Arminianisten sind die anderen, die mehr so diese Wahl des Menschen auch betonen. Aber die würden auch sagen, die glauben, also beide glauben an die Gefallenheit des Menschen. Und auch ein Arminianist würde sagen, dass du ohne Gottes vorheriges Wirken nicht zu ihm kommen kannst. Das ist dann einfach ein Unterschied in der Betonung. Die würden dann sagen, okay, Gott erwählt, aber er erwählt uns aufgrund einer Eigenschaft und das ist der Glaube. Das heißt, Gott weiß natürlich schon vor Grundlegung der Welt, wer einmal glauben wird. Auf der anderen Seite können wir auch gar nicht glauben, bevor Gott nicht in uns wirkt. Der Unterschied ist, dass die Calvinisten sagen, also jeder, an dem Gott wirkt, der wird auch glauben. Diese unwiderstehliche, widerstehbare Gnade, irresistible grace heißt im Englischen, ich weiß gar nicht den deutschen Ausdruck, ich lese da vor allem englische Literatur. Und dass praktisch auch nur die dann gerettet werden und Jesus ist dann auch nur für die gestorben und nicht für alle Menschen. So, das ist deren Denken. Und die anderen sagen, nee, Gott schenkt jedem Menschen im Prinzip Gnade, aber wir können dieser Gnade auch widerstehen und Nein sagen. Und deswegen ist es dann auch nicht Gottes Schuld, wenn wir verloren gehen sozusagen, wir sind vorherbestimmt verloren zu gehen, sondern, oder würden die anderen auch nicht sagen, die würden nur sagen, okay, du hast halt diese Erwähnung nicht gehabt, deswegen gehst du verloren. Ich persönlich tendiere eher zu dieser arminianistischen Sichtweise, dass Gott Gnade schenkt und ohne Gnade können wir nicht gerettet werden. Wir sind korrupte Sünder, wir würden nicht mal nach ihm suchen wahrscheinlich. Aber Gott wirkt in seiner Gnade in unserem Herzen. Und dann, wenn wir reagieren auf diese Gnade, dann entscheiden wir uns. Und irgendwie wirkt es zusammen. Aber wer weiß es genau, keine Ahnung. Im Himmel werden wir drüber lachen über Dinge, die wir so sicher hatten.
Das würde mich auch nicht mehr interessieren.
Wo wir so starke Meinungen hatten. Und
für mich steckt so eine dritte Perspektive noch drin, so dieses Gott hat ja die Erde geschaffen und dann uns. Und vorher war, ist ja irgendwas abgegangen. Also die Erde war wüst und leer und Gott schafft die Erde. Und es heißt ja auch der Gott der Zeitalter. Also wir freuen uns ja auf das, also was ist im Himmel. Ja. Also da war vorher ein Zeitalter, jetzt sind wir ein Gast auf Erden, danach ist ein Zeitalter. Und ich merke, da ist irgendwie so eine Dimension drin. Also ich will aber nicht jetzt, dass das so esoterisch klingt, aber so irgendwie, wir denken immer, es geht hier um das Erdenleben, aber ich glaube, das ist so eine Dimension, es geht, Gott sieht es ganz anders. Also wir sind hier auf der Erde, wir haben hier irgendwie eine Aufgabe und dann sind wir wieder im Himmel. Und unser Leben auf der Erde hat auch mit dem Leben danach was zu tun.
Also ja, so, natürlich, so, natürlich.
Das sehe ich noch, also das... Das habe ich als erstes da drin gesehen, bevor ich drüber nachgedacht habe, hat das jetzt was mit Bestimmungen zu tun oder alle sind erlöst oder ja, so, da ist irgendwie was noch mehr, was, aber worüber wir noch keine Offenbarung haben, empfinde ich manchmal so. Oder empfindet ihr das jetzt als falsch? Ich weiß nicht.
Ja gut, ich weiß nicht, im Prinzip sehen wir ja am Ende von der Offenbarung, dass... Also wir sehen einen neuen Himmel und eine neue Erde und wir sehen ja, dass der Himmel auf die Erde kommt sozusagen. Ja, das himmlische Jerusalem und Gott wird unter ihnen wohnen. Also er hat schon irgendwie die Erde geschaffen als Ort für uns der Gemeinschaft mit Gott auch. Dann hat der Sündenfall natürlich alles versaut und diese Erde ist mitgefallen. Aber er wird eines Tages alles neu machen und es hat auch einen physischen Aspekt. Also finde ich auch wichtig und das macht auch einen Unterschied, denke ich, gerade wenn du die Esoteriker erwähnst oder dieses duale Denken, dass die Materie und das Irdische alles also böse und schlecht ist, ne, und ungeistlich ist. Ich glaube nicht, dass das die biblische Sicht ist. Klar, die Erde ist gefallen, aber unser irdisches Leben hat einen Wert und hat einen Sinn und auch, sag mal, unsere ganz irdischen Dinge. Ich baue ein Haus, ja, oder ich tue meinen Job, das ist nichts Ungeistliches, sondern das ist was Hochgeistliches, wenn ich es für Gott mache. Also nicht diese Trennung zwischen nur dieses esoterisch Heilige, Meditieren, das ist das Heilige und die Seele und das Körperliche ist alles, die Gnostiker haben so gedacht, ne, das Körperliche ist abgekoppelt von dem Geistlichen und dem Reinen und das ist alles böse und dann gab es so zwei Richtungen. Das eine waren die, die gesagt haben, dann ist eh egal, was wir machen mit unserem Körper, also lasst uns sündigen, es spielt eh keine Rolle, weil das ist eh alles böse. So dieser totale Hedonismus. Und das andere waren dann die Asketen, die gesagt haben, ne, weil der ist ja so böse, der Leib, dann müssen wir den knechten und schlagen. Und solche Strömungen gab es ja auch in der Kirchengeschichte. Ja. Ne? Und... Aber beides ist, ja, es gibt keine Trennung. Es gibt nur eine Trennung zwischen mit Gott und ohne Gott oder gottlos und gottesfürchtig. Aber ich glaube, es gibt keine Trennung so zwischen Geist und Körper und das eine ist heilig, das andere nicht und so.
Das heißt ja, dass die Schöpfung Sehnsucht hat nach der Erlösung. Ja. Also, ich denke, auch wenn der Körper jetzt gefallen ist oder so, ja, er will trotzdem erlöst sein, ja. Also, ja.
Und die ersten Menschen hatten auch den Auftrag, die Erde zu bebauen, vor dem Fall noch. Also gerade diese irdische Arbeit ist auch nichts Ungeistliches oder das halt das Übel, ne, das notwendige Übel. Wir müssen uns halt ernähren, aber das wahre Geistliche ist, wenn wir im Gottesdienst zusammenkommen. So. Nee, deswegen hat es auch einen Wert, wenn wir, sagen wir mal, einen technischen Beruf haben und was herstellen oder erfinden, oder das ist geistlich auch, oder so Dinge wie Sex, ja, unsere Sexualität ist auch was Geistliches, das ist nichts Schmutziges. Eben durch diese Trennung gab es in der Kirchengeschichte auch Christen, die so gedacht haben. Wenn du wirklich geistlich bist, dann wirst du nicht heiraten, weil das ist ja eigentlich so minderwertig, irgendwie, oder Kinder in die Welt zu setzen oder Kinder erziehen. Ja, und das ist Quatsch.
Wenn du überlegst, auch wenn du das jetzt ganz ins Praktische überträgst, das ist trotzdem eine schöpferische Kraft, was wir ja gekriegt haben, eigentlich göttlich.
Natürlich, ja. Wir reflektieren ihn ja da auch.
Eben, und Mensch will immer etwas schöpfen. Ja? Ich sage jetzt mal, er will wie Gott sein, das hört sich ein bisschen blöd an, aber es ist so, ja? Wir machen was, bauen was, erfreuen uns drüber. Das ist ganz klar ein göttlicher Gedanke. Ne?
Wir sind erschaffen in seinem Bild. Eben. Und das gehört dazu.
Ja.
Und deswegen ist, denke an den Punkt ist wichtig, biblisches Christentum hat keine Zweiteilung unseres Lebens in ein geistliches Leben und mein säkulares Leben, das gibt's im biblischen Denken nicht.
Und was uns auch wieder unterscheidet zu den Moslems zum Beispiel. Moslems dürfen ja nie irgendwie, also so künstlerisch tätig sein, also so Bilder schaffen oder sowas. Absolut gegen Gott, ja, und sein Wille. Ne? Und wir haben da absolut, Gott hat das ja in uns reingelegt. Ne?
Ja.
Das ist so fantastisch irgendwie. Ne?
Müsste man sagen, man begrenzt eigentlich den Menschen ein Stück weit in seiner Ebenbildlichkeit.
Im Alten Testament gegeben, dieses Kunsthandwerker, den der Geist Bezalel, der sich da verstanden hat, da die Stiftshütte und Bundeslade, das waren ja alles ganz kreative Schöpfungen da, wo halt die auch schon Begabung hatten, einzelne, gerade im Alten Testament. Aber ich denke auch, dass, also wir leben ja auch in einer gefallenen Welt. Und Satan und seine Dämonen haben großen Einfluss und pervertieren diese Dinge, die Gott eigentlich erst rein geschaffen hat, Sexualität sozusagen in dem Bereich, dass das total pervertiert wird und dass, dass die Menschen ja so mit dem konfrontiert werden und diese wenn man da sich irgendwo hineinbegibt, die Versuchungen und so, das ist ja so mannigfaltig, ist ja noch viel mehr wie vor vielleicht 40, 50 Jahren. Ja. Also gerade was da abläuft. Mhm. Und das will ja Satan, dass das pervertiert wird. Und der Mensch fällt da drauf rein und ja, das ist das Traurige dann. Und Gott will das ja gar nicht. Er hat es ja ganz anders gedacht.
Ja.
Da hat man ja auch schon im Alten Testament sehen wir ja auch die Dinge. Gerade das, die Predigt jetzt und auch wieder das vorher mit dieser Schandtat an Dina und jetzt Jakob und Tamar und das alles, das war ja auch schon in gewisser Form da. Und man darf halt das wirklich nicht vergessen, dass wir... Der brüllende Löwe sucht, wen er verschlingen kann. Das ist ja Realität. Und wenn er wieder ein Opfer hat, und dann, ja gut, das, ja.
Und auch kulturgeschichtlich, es gab ja so diese Bewegungen. Das Römische Reich ging auf den Bach runter, weil es so pervers war. Ne? Und dann kam aber das Christentum, Erweckung und Reformation und eigentlich ein Stück weit wieder das, was wir erleben, im Westen, so diese blühende Zeit eigentlich, die wir hatten, das kommt aus unseren biblischen Wurzeln und weil Menschen sich zurückbesonnen haben auf das Wort Gottes und auf die Nachfolge Gottes. Und jetzt natürlich sind wir wieder voll am Abstieg, deswegen entweder werden wir eine Erweckung haben und eine neue Reformation oder unsere westliche Kultur wird genauso untergehen wie das Römische Reich. Also gerade jetzt wenn Homosexualität zum Beispiel, das ist ja immer so ein Zeichen, das, was Gott als unnatürlich und als pervers bezeichnet, wenn das gefeiert wird als, das ist das Größte und das Höchste und das Tollste, das war im Römischen Reich gang und gäbe. Und das sind so Zeichen der Zeit eigentlich, wo unsere Kultur auch steht. Also jetzt nichts gegen homosexuell empfindende Menschen, ne? Aber wenn dieses... können was dafür, vielleicht können sie nichts dafür. Ja? Mhm. Darum geht es ja nicht. Aber wenn dieses Ausleben und dieses Feiern von dem Perversen, das, und im Römischen Reich war das auch gang und gäbe, na, die hatten ihre Lustknaben und die hatten...
Genau. Und was ich eigentlich schlimm finde, dann ist es, wenn dann von Seiten der Homosexuellen Leute diskriminiert werden, die das eigentlich nicht so sehen, ja, aber umgekehrt, ja, soll man sie tolerieren? Der Punkt, wo...
Es werden ja selbst homosexuell Empfindende diskriminiert, die sagen, ich würde eigentlich gern anders empfinden und ich strebe einen Wechsel an, einen anderen Lebensstil, die werden ja schon gemobbt, weil das natürlich das politisch nicht... Das ist gesetzlich
in der EU verankert, dass homophobe Menschen, da gibt es so einen Artikel jetzt, wenn das jetzt auch in den Ländern umgesetzt wird, dass es verboten ist, homophob überhaupt zu denken, zu sprechen, und das kann auch zur Bestrafung kommen. Also da können jetzt juristische Gesetze folgen, dass das auch nicht strafbar wird. Und das ist jetzt wirklich so eine Geschichte. Das ist jetzt ein Beispiel mit der Homosexualität, aber wir können hingucken, wo wir wollen.
Gender Mainstreaming, also, ganze...
Ja, ich war vor einem Jahr im Kino und dann... Da habe ich nur mitgekriegt von so einem sexuellen Film, Shades of Grey oder irgendwie.
50 Shades of Grey.
Entschuldigung. Und da gibt es auch ein Buch drüber und so, ne? Und meine ganzen Kolleginnen lesen es. Ich habe nur gehört, ich war so entsetzt. Und dann war da so eine Vorschau und dann bin ich nach dem Kinofilm raus und habe gesagt: Herr, entweder gibt es jetzt Erweckung oder du schlägst hier rein. Weil das geht gar nicht. Weil die Kinder, die Jugendlichen, die gehen ins Kino und werden mit Themen, mit so einer Perversion, die ganze Gewalt, der ganze Dreck, also auch in den Fernsehen. Du
musst gar nicht ins Kino gehen.
Ich habe jetzt
Internet. Keinen Teil,
aber es ist einfach, oder ich habe mir Outlook gemacht, weil ich, wenn ich über GMX in meine Mails gehe, dann kommen dann dauernd junge Männer in meinem Alter, die ich mal an, ein Pairship oder wie es heißt, dann ist die ganze, es ist nur Dreck. Und das Schlimme ist, also was ich so als so teuflisch empfinde, der Teufel ist so schön geworden. Also auch über die Kinder, meine Tochter, ich stehe mit ihr gerade so in einem geistlichen Kampf, sie guckt so gern diese Dragons, da geht es um Drachen, die im Norden leben, und das ist moralisch eigentlich eine schöne Geschichte. Aber was mich daran stört, ist, dass der Drache eigentlich per se jetzt gut ist. Und eigentlich wir lebten bis vor kurzem noch in einer Welt, da hatten gewisse Dinge auch eine echte, eindeutige Bedeutung. Und wir leben jetzt in einer Welt, gerade in der Kinderwelt, wo diese bösen Dinge, so eine liebevolle, gute Hexen, gute Zauberer, gut Harry Potter. Herr der Ringe sehe ich nochmal ein bisschen anders vom Wesen her der Geschichte. Aber die meisten Kindersachen, das ist der Teufel in schön. Und das finde ich, das ist der Hammer. Du musst immer voll geistig auf Zack sein mit deinen Kindern, dass du checkst, was da gerade abgeht.
Und ich meine, Sünde ist ja schön und macht Spaß für eine Zeit lang, ne? Ja. Sagt das die Bibel. Und dann kommt aber die bittere Frucht, ne? Und der Lohn der Sünde, der Tod ist.
Ja.
Aber für eine Zeit lang ist es ja attraktiv, sonst würde ja niemand sündigen. Ja. Guck mal, dass wir noch
einen Unterschied machen. Wir sollen
ein paar Verse machen. Ja. Vielleicht schaffen wir es. Wir werden wahrscheinlich das nicht mal das erste Kapitel schaffen heute, aber vielleicht schaffen wir es bis Vers 10. Das wäre so ein logischer Schnitt zumindest. Also auf jeden Fall, wir sehen diese Berufung schon im Mutterleib, oder ehe du im Mutterleib warst, habe ich dich berufen. Das heißt, Gott hat auch Berufungen für uns. Und wir können ihn da fragen und hören und offen sein: Gott, wozu rufst du mich? Wir sehen das bei Simson zum Beispiel auch, wo schon vor seiner Geburt, also er wird von Mutterleib an ein Nazireer sein, oder Johannes dem Täufer wird dem Zacharias, seinem Vater, schon offenbart, wozu er berufen ist. Oder auch dem Paulus. Ich habe mir hier eine Stelle aufgeschrieben, Galater 1, Vers 15. Da schreibt Paulus: Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt hat und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte. Also von Mutterleib an war Paulus schon ausgesandt und erwählt als Apostel zu den Heiden. Und er war mal 30 Jahre lang erstmal gar nichts und er hat Christen umgebracht und Gemeinde verfolgt. Aber Gott hatte schon vorher, hat er ihn erwählt. Da sind wir wieder bei der Erwählung. Ne? Wo ist dann der freie Wille? Da ist wieder so ein anderes Beispiel, wo man sagt, hey, da ist ja auch in dieser Berufung.
Mose.
Ja, Mose. Spannende Sache, dass Gott was mit uns vorhat und zwar schon ganz, ganz lange Zeit. Aber das sagt mir dann auch, wenn Gott uns berufen hat, oder wie es im Epheserbrief heißt, dass er Werke für uns im Voraus bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln, dann können wir auch mit Zuversicht in diese Berufung hineingehen. Und oft, ganz oft ist es ja so, wenn Gott uns zu was Größerem beruft, dass es uns 10 Hausnummern zu groß ist. Und das sehen wir auch hier bei Jeremia, wenn wir hier weiterlesen, seine Reaktion im Vers 6, da sagte ich, ach Herr, Herr, siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung. Zu jung in dem Sinn, auch ich bin noch nicht erfahren genug. Ich habe nicht das, was es braucht. Ich bin dazu nicht fähig. Habt ihr das schon mal gesagt? Das sage ich ganz oft. Paulus sagt es im 2. Korintherbrief. Wer ist dazu tüchtig, sagt der Paulus. Wer ist dazu tüchtig für diesen Dienst am Evangelium oder Menschen zu dienen? Und er sagt nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber Philipper 4,13, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Und es ist eine normale Erfahrung. Und da brauchen wir keine Angst davor haben, wenn Gott uns auch mal so etwas beruft, was wir uns selbst nicht ausgesucht hätten. Oder wo wir denken, boah, da habe ich eigentlich nicht wirklich die Gaben dafür. Ich denke mir das oft, Herr, ich habe nicht die Gaben, ein Pastor zu sein. Aber Gott kann uns Gnade schenken. Und das ist vielleicht auch das Gute, dass wir aus seiner Gnade leben und nicht aus unserem Selbstvertrauen. Hey, ich kann das, ich kriege das hin. Ich muss nicht beten. Ich kann es alleine durchziehen. Nee, Gott hält uns abhängig von ihm. Sagen, ja, ich brauche dich. Ich habe nichts zu geben. Mir fehlt das. Ich kann mich erinnern, also als junger Pastor, als dann das erste Ehepaar kam mit echten Eheproblemen und als Single junger Kerl.
Ist aber auch schwierig.
In der Bibelschule, ja, haben wir gelernt, wie man die Bibel studiert und auslegt, aber so richtig Seelsorge und Ehe und gesagt, Herr, ich bin zu jung. Was mache ich jetzt? Ich habe nicht, was es braucht. Gib du mir, oder gib mir zumindest Menschen, die das übernehmen können. Das war ja damals auch noch nicht so, als wir angefangen haben. Heute schicke ich sie zu Manfred und Trude und Leuten, die viel, viel länger verheiratet sind als ich und auch schon selbst viel durchgemacht haben. Die haben viel mehr zu geben, glaube ich, als ich. Aber Gott stellt uns in solche Situationen und er hilft uns nur mehr an ihm festhalten und ihm vertrauen.
Der Mensch denkt, Gott lenkt.
Und Gott ist auch treu, der uns dann doch, wie man ein Wort gibt, auch zu sagen. Ja, ich meine, sein Wort ist die Wahrheit. Ganz viele haben das, Timotheus, ne? Gedacht, er ist zu jung. Und Paulus hat ihm geschrieben, niemand verachte deine Jugend. David war auch ganz jung, als Gott ihn berufen hat. Mose war zwar nicht jung, aber er hat nicht gedacht, dass er den Job tun kann. Er sagt, ja, ich kann nicht reden. Ja. Kein Problem. Es geht nicht um dich. Es geht um mich. Dein Punkt ist, dass du mir gehorsam bist, dass du folgst, dass du Schritte im Glauben gehst. Und ich stelle dir den Aaron zur Seite zum Beispiel. Oder ich befähige dich oder ich tue es durch dich. Viele unserer Glaubenshelden, Hudson Taylor, glaube ich, war 17 oder so, als Gott ihn berufen hat, nach China zu gehen. Und das war total abgefahren. Keine Missionsgesellschaft wollte ihn nehmen und aussenden. Dann ist er alleine gegangen. Spurgeon hat mit 12, glaube ich, das erste Mal gepredigt. Gott beruft junge Leute. Gott beruft alte Leute. Das bestärkt mich jetzt auch wieder in dem, worüber wir gestern gesprochen haben, dass wir auch unseren Jugendlichen Gelegenheit geben, den Kindern zu dienen. Warum nicht? Gott kann da sogar Berufungen schenken. Vielleicht machen die sogar besser als wir Alten.
Ja.
An manchen Punkten. Ich glaube, wir müssen denen da auch was zutrauen. Genauso wie alten Leuten, die auch manchmal sagen, ich bin zu alt. Sag nicht, du bist zu alt. Gott hat auch alte Menschen berufen in der Bibel. Man denkt an Abraham zum Beispiel. Da ging es erst los, als der 75 war. Und das ist die Antwort auch hier. Der Herr aber sprach zu mir, sag nicht, ich bin zu jung. Und ich denke, das wird der Herr auch uns sagen. Schau nicht auf dich selbst. Sei nicht so eingenommen von dir selbst, von deinen Schwächen auch. Schau auf mich, wird der Herr sagen. Denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen. Und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Und dann ermutigt er ihn, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten, spricht der Herr. Das ist es. Ich bin mit dir. Wenn Gott mit dir ist, dann wer gegen dich. Mit Gott sind wir immer in der Überzahl. Und okay, wir sind nur kleine, schwache Werkzeuge, wir sind nur leere Gefäße. Klar, wir können uns nicht aus uns selbst. Ohne ihn können wir nichts tun. Aber wenn er uns füllt, können wir alles tun. Schaut euch den Paulus an. Kleiner, halbblinder Mann mit einem wahnsinnigen Intellekt, aber offensichtlich konnte er nicht sehr gut reden. Hat tolle Briefe geschrieben, aber wenn er gepredigt hat, haben die Leute gesagt, boah, seine Briefe, die sind stark, aber seine Erscheinung, wenn er persönlich da ist, wir können es besser als er. Ist ja gar kein echter Apostel. Der kommt so schwach daher. Aber Paulus hat irgendwann gesagt, ich freue mich, wenn ich schwach bin. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, weil er stark in mir ist. Und wenn wir das Leben von Paulus anschauen, hat die halbe oder mehr als die halbe damalige Welt für Jesus erreicht mit dem Evangelium. Ein schwacher, kleiner Kerl. Das ist ein bunter, das ist Gott. Und das kann Gott auch in deinem und in meinem Leben tun. Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Nee, vorher noch. Ich bin mit dir, um dich zu retten, spricht der Herr. Das war auch eine Bestätigung. Ich habe dich berufen. Ich bin mit dir, um dich zu retten. Denn, wenn ihr schon vorausgelesen habt, ihr wisst, sie haben Jeremia ins Gefängnis geworfen. Ja. Sie haben ihn misshandelt. Ja, ja. Keiner wollte ihn hören. Und das ist ja schon auch in dem Sinn, wenn du dir vorstellst, ich bin so ein 17, 18, 19 Jahre, wie alt er hier gewesen ist, und Gott beruft dich, vor Könige zu gehen, in die Hauptstadt. Ich meine, ja, kulturell damals auch, die Alten waren angesehen, die Ältesten waren die Leiter, die Jungen haben nicht so viel zu sagen gehabt. Und jetzt kommt der junge Jeremia und kommt hier mit einer korrigierenden Botschaft an Könige und Oberste und alte, weiße Männer, angesehene Männer. Also allein von dem her müsste ich mal schon eine Windel anziehen, ne, für den Job. Mit Furcht und Zittern
und ist er da sicher hingegangen. Und Propheten, die andere Worte, die Worte des Heils verkündigten. in der Zeit. Und ja, das wollten sie ja hören. Es kommt nicht. In 2 Jahren ist alles gut, sagt der Anania.
Ah ja gut, und ich meine, Gnade, eine schöne Botschaft, kann man auch von den Jungen annehmen. Aber wenn es jetzt eine Gerichtsbotschaft ist, eine zurechtweisende. Was, denke ich, zu uns auch wieder andersrum spricht. Kann ein Junge zu dir kommen, der gerade eine Woche bekehrt ist, und kann der in dein Leben sprechen, kann Gott ihn verwenden? Oder würden wir sagen, hey, ich bin schon 25 Jahre Christ, was hast denn du mir zu sagen? Und dann sehen wir, wie bei Jeremia haben wir das Ähnliches gesehen, gell? Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Ich werde es tun, ich lege meine Worte in deinen Mund. Angenehmer bei Jeremia war es der Engel, der eine glühende Kohle an seinen Mund gehalten hat. Hier berührt der Herr seinen Mund. Aber der Herr rührt uns an, bei Jeremia, der Herr reinigt uns. Jesus hat uns erlöst am Kreuz, er hat uns gereinigt, er hat uns geheiligt, er hat uns berufen. Wieder können wir studieren, Epheser 1, was wir in ihm haben. Wow. Siehe, ich habe dich an diesem Tag über Nationen und über die Königreiche bestellt, um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen. Also hier haben wir erst ein Bild aus dem landwirtschaftlichen Bereich, ausreißen und dann niederreißen, zugrunde richten, vielleicht eher aus der Architektur, und abzubrechen. Das ist ein schöner Parallelismus übrigens, ne? Er sagt dasselbe mit ganz vielen verschiedenen Worten, was letzte Woche über Poesie haben. Zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Und oft muss man erstmal niederreißen, bevor man was Neues bauen kann. Gilt für uns auch geistlich. Wir reißen diese Festungen, reißen wir nieder, die da sind in unserem Denken, in unseren Gedanken, sagt der Paulus. Alles, was sich wieder Christus stellt, und dann können wir erst aufbauen.
Ist auch gut, dass, oder vielmehr, da steht so vieles erst, das ist ja seine Botschaft gewesen, die Ankündigung des Gerichts, diese Worte. Und dann zum Schluss, dann bauen und pflanzen. Das ist eigentlich so ein bisschen wie vernachlässigt, auch in seinem Leben. Er sagt dann ja, also die Wiederherstellung oder ja, es wird wieder Freude und Jubel kommen, wenn sie wieder zurückkommen. Aber das 2/3 oder noch mehr sind ja Worte des Gerichts, wo er da ausspricht. Und darum ist das so ein Schwerpunkt dann auch.
Ja, vielleicht sein Brief an die Verschleppten in Babylon, das wäre vielleicht sowas eher Aufbauendes, Ermutigendes. Ich habe eine Zukunft und eine Hoffnung für euch, spricht der Herr.
So noch als Nachwort.
Aber oft müssen wir erstmal abreißen, bevor wir aufbauen können. Auch geistlich im Leben von Menschen, wenn wir Jüngerschaft betreiben. Auch für uns, den alten Menschen ablegen und dann können wir den neuen Menschen anziehen, Christus anziehen. Und bei unseren Kindern, ne? Dieses Denken der Welt, dieses alte Denken niederreißen, Gedankengebäude einreißen, um unser Denken zu erneuern. Römer 12, erneuert euer Denken und seid nicht gleichförmig dieser Welt, um aufzubauen. Auch in unserem persönlichen Leben natürlich. Und das tut oft weh, ne? Wenn erst dieser Stolz und diese Selbstgenügsamkeit und viele Dinge auch gebrochen werden müssen. Das ist gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht, wenn Gott auch manchmal bricht und demütigt und nicht erreißt. Und das ist dann der Boden, wo auch geistig was wachsen kann. Da demütig zu gehen mit deinem Herrn, das ist glückselig, sind die Armen im Geiste. Mhm.
ganz schwer. Gerade das, was du gerade auch erzählt hast, da mit den Filmen und die Jugend und die Kinder und das alles. Und dann das Ablegen und was Neues anziehen. Das ist, wird eigentlich ja immer schwerer, so in unserer Zeit auch. Und der Prozess, so das.
Aber
ist ja auch selber.
Wir haben einen großen Gott.
Ja.
Wir beten, Amen. Das ist das, was wir machen können. Amen, ja. Und dann.
Ja, aber es ist auch so dieser Prozess der Jüngerschaften. Er kann auch in der Ehe sein, eingefahrene Muster, die falsch sind oder kontraproduktiv oder sündig, das muss erst eingerissen werden. Und dann kann man was Neues ersetzen. Und das ist nicht einfach, das sind schmerzhafte Prozesse. Ja. Habt ihr noch was, was ihr teilen wollt? Sonst würde ich hier an dem Punkt jetzt Schluss machen. Ist nicht so weit, wie ich kommen wollte, aber es ist ein halbwegs logischer Punkt, zumindest hier bis Vers 10 zu kommen, die Berufung. Jochen, betest du noch mit uns zum Abschluss?
Ja. Vater, ich danke dir, dass du den Günther so gesalbt hast, einfach für diesen Lehrdienst. Und danke, Vater im Himmel, dass du jeden Einzelnen auch das bewahrst, was er aufnehmen, was du möchtest, dass man bewahren soll auch. Und ich bete, Herr Jesus Christus, dass wirklich dein Geist über jeden Einzelnen von uns einfach fällt und dass du jeden Einzelnen einfach immer wieder neu stärkst, auch durch die Woche hindurch. Dass du jeden Einzelnen begleitest nach Hause und auch dort, wo er zu Hause ist, in deinen Frieden bringst. Und wir beten, dass du jeden Einzelnen begleitest du durch die Woche hindurch, auch in der Liebe in dir und in der Geborgenheit und in deinem Geist. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Amen.